Bevor wir über die konkrete Arbeit des Netzwerkes sprechen, würde ich euch mal bitten, dass ihr das Netzwerk Soli Asyl erstmal vorstellt. Also wer ist eigentlich Teil dieses Netzwerkes und warum hat sich dieses Netzwerk genau jetzt gegründet?
Also wir sind Leute, die in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Organisationen mit asylpolitischen Themen zu tun haben. Und in diesem Netzwerk sind wir alle aktiv als Einzelpersonen. Wir vertreten hier keine Organisationen oder andere Gruppen, sondern es ist ein Netzwerk von Einzelpersonen. Und gegründet haben wir uns, da muss man vielleicht erst einmal den größeren Kontext ansprechen. Wir alle haben ständig und immer wieder mit dem Problem der Abschiebung zu tun und wir erleben im Alltag, im Umgang, im Kontakt mit Geflüchteten, dass diese Abschiebungen ein massiver Eingriff in das Leben von Personen sind. Diese Abschiebungen kommen aus heiterem Himmel. Sie stellen das Leben der Menschen auf den Kopf, sind ein Akt massiver Gewalt, wo Personen häufig auch nachts aus den Betten geholt werden, Kinder, ganze Familien zusammen rausgerissen werden aus ihrem Alltag. Und gegen diese Abschiebungen richtet sich das letztlich. Den Anlass, den konkreten Anlass, uns zu gründen, das war bei mir in meinem Fall konkret, hatte das etwas damit zu tun, dass das Instrument des Kirchenasyls immer weiter ausgehöhlt worden ist, dass die auch Kirchenasyle mittlerweile als abgetaucht galten, Personen, die im Kirchenasyl waren, galten als illegal, was dazu führte, dass zum Beispiel Leute, die eine Dublin-Abschiebung haben und deshalb normalerweise 6 Monate im Kirchenasyl waren, laut BAMF nun 18 Monate dort verbringen sollten. Und diese sukzessive Aushöhlung des Kirchenasyls zeigt eigentlich einfach nur, dass wir andere Instrumente brauchen.
Und vielleicht noch als Ergänzung, also auch andere Formen einer Gegenwehr gegen Abschiebungen, die es vorher gab, sind jetzt seit einer Weile also nicht mehr möglich durch die Gesetzesverschärfungen, die zum Beispiel verboten haben, dass Abschiebungen angekündigt werden durch die Behörden. Also bis vor 2 Jahren ungefähr war das eben auch noch so, dass unter anderem Dublin-Abschiebungen, also auch mit Tag und Uhrzeit angekündigt wurden und da dann eben auch selbstorganisierte Gegenwehr wie Blockaden, die dann stattgefunden haben und auch so Abschiebungen verhindert haben, nicht mehr so stattfinden konnten und da dann eben auch sehr viele Abschiebungen passiert sind und wir einfach neue Wege finden müssen, dagegen vorzugehen.
Du hattest eben gesagt, dass das Kirchenasyl stark eingeschränkt wurde. Kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was du damit meinst? Also warum das so ja ausgehöhlt, geschwächt wurde?
Das Kirchenasyl galt lange Zeit als eine Möglichkeit für Kirchen, Menschen unterzubringen, ohne dass diese Menschen als illegal galten. Und das hat sehr konkrete, sehr praktische Folgen. Zum Beispiel ist es so in Europa geregelt, wenn eine Person über ein anderes europäisches Land eingereist ist, dort ihre Fingerabdrücke hinterlassen hat, dann ist dieses europäische Land im Schengen-Raum, das zum ersten Mal die Fingerabdrücke genommen hat, zuständig für das Asylverfahren. Jetzt ist es aber so, dass viele Geflüchtete einen Verwandtenkreis in einem anderen Land haben und deshalb dort möchten, dass sie dort Bekannte haben, dass sie eine andere Sprache sprechen, besser sprechen und was es ihnen erleichtern würde, in einem anderen Land Fuß zu fassen und deshalb andere Vorstellungen als Europa haben, wohin sie, wo sie ihr Leben verbringen möchten und deshalb weiterziehen. Jetzt würde nach den europäischen Regeln diese Person zurückgeschickt werden und Deutschland hätte genau 6 Monate Zeit, das zu tun. Wenn der deutsche Staat das nicht schafft, in dieser Zeit eine Person zurückzuschicken, dann ist Deutschland selber zuständig für das Asylverfahren. Taucht diese Person unter erhalten die deutschen Behörden nochmal ein ganzes Jahr zusätzlich, dann sind es 18 Monate. So, wenn jetzt das, als dann das Kirchenasyl für illegal erklärt wurde oder Personen, die sich im Kirchenasyl befinden, als illegal, als Personen, die untergetaucht sind, deklariert wurden, hatte das natürlich massive Folgen. Plötzlich dauerten Kirchenasyle nicht mehr nur 6 Monate, sondern 18 Monate, was eine ganz andere Kategorie ist. Ein riesiger Aufwand, der da betrieben werden musste von Gemeinden, weil die Gemeinden ja in dieser Zeit dann auch den Unterhalt leisten. Bei Einzelpersonen ist das immer noch machbar, aber es gibt auch Kirchenasyle mit ganzen Familien, wo ganze Familien und es gab auch Kirchenasyle, wo schwer kranke Familien von Gemeinden untergebracht wurden. Und da geht das dann wirklich schon richtig ins Geld. Und daher war das schon eine Verschärfung, wo dann natürlich viele Akteure angefangen haben, sich zu fragen, ja, warum machen wir dann überhaupt noch Kirchenasyl? Wenn das ohnehin als illegal deklariert wird, dann kann man doch ausweichen auch auf andere Räume. Dann ist das nichts, unterscheidet da nichts mehr, das Kirchenasyl von einem BürgerInnenasyl. Und letztlich hat diese Praxis des Bundesamts für Migration dazu geführt, denke ich, dass eben in vielen Städten diese BürgerInnenasyle entstanden sind.
Ja, habt jetzt beide eben nochmal zwei Entwicklungen genannt, nämlich zum einen, dass natürlich Abschiebungen irgendwie in letzter Zeit trotz Corona anscheinend ja da waren und zum anderen, dass halt eben auch bestimmte Rahmenbedingungen oder bestimmte Verschärfungen auch um die Abschiebung drumherum zu erkennen waren. Ich habe jetzt gerade so im Nebenbeisatz gesagt, anscheinend gab es ja während der gesamten Corona-Pandemie auch Abschiebungen. Könnt ihr das nochmal für die Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen näher erläutern, weil es ja, also ich meine, für die meisten Menschen waren Grenzen dicht, fliegen war sowieso auch nicht möglich oder mit dem Zug über Landesgrenzen fahren, aber Abschiebungen haben stattgefunden, auch hier in Erfurt, in Thüringen.
Also ja und nein. Also es gab eine kurze Phase während des Lockdowns, in denen keine Abschiebungen stattgefunden haben. Aber das war lange sehr unübersichtlich. Wohin finden noch Abschiebungen statt, wo nicht. Und es gab dann irgendwann auch eine Ansage, dass jetzt keine Abschiebungen mehr stattfinden. Aber da war dann wiederum auch nicht klar, für wie lange gilt das. Also auch für die Menschen, die es betrifft, nicht einschätzbar, wie lange sie dadurch eben sicher sich aufhalten können. Genau, und jetzt schon seit mehreren Monaten, also angefangen hat es mit den Abschiebungen in Balkan, die eigentlich, wo ich mir unsicher bin, ob das da überhaupt eine Pause gab. Ich glaube, da haben Abschiebungen immer stattgefunden. Dann sind eben auch Busse gefahren anstatt Flugzeuge. Und mittlerweile gibt es keinen Abschiebestopp mehr. Die Corona-Pandemie ist ja nicht vorbei, aber das scheint zu funktionieren. Also Abschiebungen finden wieder statt. Und es war auch in den letzten Wochen, auch aus Erfurt sind viele Menschen abgeschoben worden, gerade in Balkanstaaten. Es sind aber auch aus Thüringen Leute von Dublin-Abschiebungen betroffen gewesen. Also das ist gerade sehr aktuell.
Und wenn man das Thema nochmal von der betroffenen Perspektive sich anschaut, diejenigen, wo eine Abschiebung unmittelbar bevorstand und die dann diesen Brief bekommen haben, dass diese Abschiebung ausgesetzt sei, die waren sich auch sehr oft unsicher, ob sie auch informiert werden, wenn diese Aussetzung wieder aufgehoben wird. Sie waren sich unsicher, was das bedeutete, wenn Polizei in ihre Heime kam. So aus Perspektive dieser Menschen war nie Sicherheit da. Und wir haben das immer wieder erlebt in Gesprächen, dass die Personen auch in dieser Zeit massiv verunsichert, sehr unruhig waren und sich nicht sicher fühlen konnten in ihren vom Staat zugewiesenen Schlafplätzen.
Dann würde ich jetzt mal auf eure konkrete Arbeit oder euer konkretes Anliegen zukommen. Auf eurer Internetseite ist ja zu lesen, dass ihr Unterstützungsstrukturen für von Abschiebungen betroffene Personen hier konkret vor Ort schaffen wollt. Was sind das für Unterstützungsstrukturen, die ihr da schaffen wollt?
Das Netzwerk organisiert die Strukturen für ein Leben von Menschen, die in Schutzräume gebracht werden müssen. Das heißt, wenn jemand von Abschiebung bedroht ist und Angst hat, sich in den Räumen aufzuhalten, wo er eigentlich von Staatswegen zugewiesen wurden, dann ermöglicht das Netzwerk, dass diese Personen in andere Räume gehen kann, in denen sie sicher ist. Also die Organisation von Schutzräumen ist ein Anliegen des Netzwerks. Ein weiteres Anliegen ist dann auch der Unterhalt dieser Personen, weil oft, wenn der Aufenthalt in solchen selbstgewählten Schutzräumen zu lang wird, dann fallen auch die staatlichen Hilfsleistungen weg. Und in solchen Situationen ist dem Netzwerk dann ein Anliegen, dass Personen, die dann illegalisiert sind, möglichst selbstbestimmt weiterleben können. Das heißt, dass sie über Mittel verfügen, die es ihnen ermöglichen, selber Entscheidungen zu treffen darüber, wie ihr Alltag aussehen soll, was sie essen möchten, wie sie sich kleiden möchten. Das sind ganz alltägliche Fragen. Es geht aber eben auch darum, zu vermitteln an andere Organisationen zum Beispiel. Wir haben in Thüringen gibt es ja den anonymen Krankenschein, wo auch Personen, die illegalisiert sind, Zugang zu Gesundheitsversorgung bekommen. An solche Akteure vermitteln wir dann auch weiter und versuchen auch durch solche Verweisstrukturen diese Personen durch den Alltag zu begleiten.
Und wir machen das ja auch als Gruppe nicht alleine. Also unsere Aufgabe ist auch genau eben Menschen zu finden, die bereit sind, zum Beispiel Wohnraum zur Verfügung zu stellen, Menschen aber auch zu begleiten und zu unterstützen, also Zeit zu geben. Oder was natürlich auch ganz wichtig ist, wir sammeln Spenden, damit wir dann eben die Sachen, die gerade erwähnt wurden, auch aufbringen können.
Ja, Stichwort Schutzräume schaffen und Menschen, die halt eben auch Räume bereitstellen. Das ist ja dann wahrscheinlich das, was ich bei euch auf der Internetseite unter Anti-Abschiebepart finde. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Was genau bedeutet es, einen Schutzraum zu ermöglichen?
Ja, also ein Abschiebepate ist eigentlich nur ein Bild, eine Metapher. Es geht einfach darum, nach den eigenen Möglichkeiten Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die man hat, die man vielleicht auch übrig hat. Das heißt, jeder und jede kann Patin werden oder Pate, also kann das Netzwerk unterstützen, eben nach den eigenen Möglichkeiten. Und da kann man dann eben auf unserer Internetseite auch schauen, was wird gebraucht, was kann ich leisten oder möchte ich leisten und dann mit uns in Kontakt treten.
Ja, um diesen Begriff nochmal kurz zu erläutern. Wir haben den eigentlich nur verwendet in Reaktion auf diese Idee, die jetzt von der EU-Ebene kam, die Abschiebepatenschaften. Die Länder übernehmen können, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, dann dürfen sie im Gegensatz dazu eben andere Länder dabei unterstützen, Geflüchtete abzuschieben. Und in Reaktion darauf haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir die Anti-Abschiebepaten. Ist aber eigentlich nicht das Selbstverständnis, mit dem wir handeln, weil Paten eigentlich oft so eine 1:1 Betreuungsverhältnis darstellt. Und das ist eigentlich nicht das, was wir das Selbstverständnis, in dem wir agieren. Es geht auch nicht darum, dass Personen, die das Netzwerk unterstützen, dann sagen, das ist ein Geflüchteter, für den einen setze ich mich ein, sondern es geht darum, wenn jemand Raum zur Verfügung stellen kann, kann er sich bei uns melden. Wenn jemand finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat, dann ist das eine Möglichkeit, dabei zu tragen. Wenn jemand zeitliche Ressourcen hat, um diese ganzen Behördengänge, die damit zusammenhängen, oft zu bewältigen, dann ist das eine Möglichkeit. Aber es geht niemals darum, dass man eine Patenschaft für eine Einzelperson übernimmt.
Neben diesen, ich sag mal, Alltagsunterstützung, wo es um Begleitung, Beratung und Ähnlichem geht, würde ich jetzt trotzdem nochmal so auf dieses Schutzraumanbieten zurückkommen. Die Arbeit, die ihr macht, ist ja eine ganz praktische Arbeit und eine ganz praktische Kritik sozusagen an den bestehenden gesetzlichen Rahmen, die es gerade gibt. Aber dennoch stelle ich mir die Frage, in welchen gesetzlichen Rahmen man sich bewegt, wenn man zum Beispiel Leuten eben die per, nicht, dass ich das dann immer auch als, ich persönlich jetzt als etwas moralisch Richtiges empfinde, aber wenn es quasi nach einem Bescheid oder so diese Person sich quasi illegalisiert in Deutschland auffällt, wenn man dieser Person Schutz gewährt oder sie dabei unterstützt oder so, in welchem rechtlichen Rahmen bewegt man sich da?
Also man muss schon sagen, dass man sich da in einem Graubereich bewegt, also zum Hintergrund vielleicht auch nochmal die Gesetze, die es halt im Asylbereich gibt, die, wenn wir uns jetzt was wünschen könnten, ja eigentlich die Aufgabe haben, Menschen zu schützen, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, die tun das gerade im Moment sehr oft nicht und deswegen finden wir, dass es unsere Pflicht ist, da zivilen Ungehorsam zu leisten und eben auch Menschen bei sich aufzunehmen oder anderweitig zu unterstützen, die von diesen Gesetzen betroffen sind und von dieser Gewalt, die damit gerade in Bezug auf Abschiebung einhergeht. Deswegen ist das ganz bewusst also ein Akt eines zivilen Ungehorsams, um dem etwas entgegenzusetzen. Und was man aber vielleicht auch sagen muss und auch kann, dass es jetzt in Deutschland noch niemals zu einer Verurteilung oder für gerade sowas, für so kleine Unterstützungsleistungen, die man freiwillig gibt und wo man kein Geld für will, sondern was man ehrenamtlich tut, ja, dass für sowas keinerlei strafrechtliche Konsequenzen bisher zu erwarten sind.
Nur ergänzen noch, das Netzwerk ist ja auch nicht gewerbsmäßig aktiv. So etwas gewerbsmäßig zu betreiben, ist natürlich eine andere Kategorie, aber auf diese Form, basierend auf Freiwilligkeit, ist das, so wie eben schon gesagt wurde, gab es bisher noch keine Verurteilung.
Wenn ich mal so ein bisschen in meinem Kopf krame, dann fällt mir auch als eine sehr aktive Gruppe, die es eine Zeit lang hier in Erfurt gab, die in Thüringen sehr aktiv war, die Roma-Thüringen-Gruppe, die ja aber derzeit einfach nicht mehr aktiv ist hier oder sein kann, weil halt einfach ein Großteil der Menschen, die sich dort vernetzt haben, die dort auch sich engagiert haben, abgeschoben wurden. So, ihr seid jetzt eine Gruppe, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, erstmal von Menschen mit deutschem Pass, die halt quasi nicht von Abschiebung betroffen sind. Ihr seid quasi keine migrantische Selbstorganisation. Und du hast es eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, Daniel, dass es natürlich in eurem Selbstverständnis auch nicht darum geht, ich kümmere mich jetzt als Pate um eine konkrete Person. Also da geht es ja auch so ein bisschen um die Frage, so welche Rolle nimmt man da so ein bisschen ein als Helferin, als Unterstützerin? Wird das auch kritisch reflektiert bei euch in eurer Arbeit, ja, welche Privilegien ihr letztlich ja auch innehabt, dadurch, dass ihr zum Beispiel keine migrantische Selbstorganisation seid oder auch innerhalb eurer Unterstützungsarbeit?
Ja, also wir machen uns da auf jeden Fall Gedanken drüber und wir haben auch in unserem Selbstverständnis stehen, dass wir eben keine Hilfsorganisation sind. Also uns ist es wichtig, soweit das möglich ist, auf Augenhöhe mit auch Menschen, die von diesen Gesetzen betroffen sind, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Und es ist uns wichtig, dass Menschen selber entscheiden, ganz freiwillig, ob sie zu uns kommen wollen, ob sie von uns unterstützt werden möchten, was für Unterstützung sie von uns wollen, dass sie natürlich auch jederzeit sich andere Form der Unterstützung suchen können. Das ist nicht unsere Entscheidung, sondern die der Menschen, die zu uns kommen. Und das andere, was ich gerne dazu sagen möchte, dass ich uns jetzt keinesfalls irgendwie mit Roma Thüringen vergleichen möchte. Also wir möchten nicht für und wir sprechen auch nicht für Geflüchtete und wir möchten eigentlich auch, dass wieder mehr ja, selbstorganisierte Migrantengruppen gibt. Das ist zum Beispiel nicht möglich, weil es so viele Abschiebungen gegeben hat, wie du gesagt hast. Und genau das ist ja auch ein Grund, kann man so sagen, ja, warum es uns gibt. Ja, weil wir eben Ressourcen haben, die Geflüchtete oft nicht haben und weil wir was davon abgeben möchten, damit Menschen mehr Handlungsspielraum haben und sich auch zum Beispiel wir selbst politisch organisieren können.
Ja, um das vielleicht nur noch mal etwas zu veranschaulichen. Uns fehlt natürlich die Erfahrung, was es heißt, selber betroffen von einer Abschiebung zu sein. Und das bringt einiges mit sich, was die Praxis des Ganzen betrifft. Und eben deshalb ist uns das so wichtig, dass die Personen, die betroffen sind, selber die Entscheidungen treffen. Und das kann man an dem Beispiel Corona eigentlich ganz gut festmachen. Da gab es eben diese Briefe, die da rundgegangen sind, wo es dann hieß, es finden jetzt keine Abschiebungen statt, ihre Abschiebung wurde ausgesetzt, wo ich dann kommen würde und sagen würde, ja, wenn die das schreiben, dann ist es so. Und dann kann man sich darauf verlassen, erst einmal, dass deutsches Asylrecht ist zwar an vielen Stellen brutal, aber wenn sowas schwarz auf weiß dasteht, dann ist würde ich das erst einmal so nehmen auch. Dass dann aber die betroffenen Personen das nicht so sehen und ihre Schwierigkeiten damit haben, so eine Ansage zu vertrauen, hat dann dazu geführt, dass das Netzwerk trotzdem, obwohl es hieß, die Abschiebungen sind ausgesetzt, trotzdem Menschen unterstützt hat dabei bei der Suche nach geschützten Räumen. Und ganz unabhängig davon, ob das aus unserer Sicht jetzt gerade akut war oder nicht, sondern entscheidend war, dass es aus ihrer Sicht akut war.
Ihr habt jetzt schon mal so die Bandbreite dessen aufgemacht, wie so eure Unterstützungsstrukturen aussehen. Wenn jetzt Menschen dieses Interview hören und sagen, ich will irgendwie was machen, mich kotzt die Situation an, ich fühle mich ein bisschen ohnmächtig und ich möchte irgendwie dieses Netzwerk Soli Asyl unterstützen. Könnt ihr vielleicht nochmal aufzählen, wie man ganz konkret euch unterstützen kann und wo man dann sich auch hinwenden muss?
Also es gibt einen Internetauftritt, Soli Asyl Thüringen, No Blocks, das findet man. Und auf dieser Seite gibt es auch ein Formular. Und in diesem Formular fragen wir sehr konkret ab, was Menschen anbieten können. Also da kann man sagen, wer einen Wohnraum hat, wie dieser Wohnraum aussieht, das wird da auch detailliert abgefragt, für wie lange Zeiträume Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, wird dort abgefragt. Es wird erfragt, wie viel Vorlauf jemand braucht, bevor er jemanden bei sich aufnehmen möchte. Dann neben den Wohnräumen sind es dann die eben finanziellen Leistungen. Auch da gibt es die Möglichkeit, monatliche Spende oder einmalige Spenden. Und schließlich gibt es so ein paar unterschiedliche, nennen wir es mal Zeitleistungen, wo das Netzwerk benötigt Menschen, die in der Lage sind zu übersetzen. Das Netzwerk benötigt Menschen, die in der Lage sind, hin und wieder jemanden zu begleiten, zu bestimmten Stellen, Behörden und vor allem auch zu Anwälten. Und ja, das sind so im Wesentlichen die drei Säulen, die drei Formen, wie man das Netzwerk unterstützen kann.